Herzlich willkommen hier aus der Galerie Laatzer in Kurzrickenbach bei Ihrem Bodensee-Podcast.ch. Mein Thema heute, die Party-Location Wuba. Derzeit im Fischerhaus in Kreuzlingen und geladen habe ich den Macher seit vielen Jahren. Macher, herzlich willkommen Martin Fusi Ruttishauser. Schön, Martin, dass du da bist. Martin, meine Frage direkt an dich. Fusi, wo kommt der Name her?
Ja, der kommt schon ganz aus früheren Zeit, aus der Primarschule. Und ja, da werden Spitznamen verteilt, meistens schon. Und die einen bleiben und die anderen gehen. Und mein Spitzname passt offensichtlich. Und darum ist er mir geblieben.
Ja, und er ist schön kurz und knackig. Fangen wir mal an. Wuba, wunderbar. Du bist letztlich der Initiant oder wart ihr damals eine Gruppe, die sich entschieden hat, die Wuba zu gründen? Und was war der Hintergedanke?
Also eigentlich bin ich nicht der Initiant gewesen. Die Idee zum Partys veranstalten, die ist zu meiner Jugendzeit schon während der Schule bei nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen eigentlich aus dem heraus entstanden, dass halt einfach für die Jugendlichen nicht so ein Angebot gewesen ist, wie es das auch heute gibt. Es hat dort auch noch kein Handy gegeben, es hat weniger jetzt Möglichkeiten in der Freizeit, die man machen konnte. Und so sind dann halt einige, die keinen Sport gemacht haben oder weniger gemacht haben, haben dann Fester veranstaltet. Und das war bei uns schon dort mal früher gewesen. Und ja, da hat sich nachher eigentlich so weiterentwickelt.
Also es gab auf der einen Seite die Dorfdisco, auf der anderen Seite die Wanderdisco. Und ich glaube, du hast dich damals der Wanderdisco verschrien. Welchen Service hast du angeboten?
Verschrien weniger, schrien haben wir manchmal auch. Aber es ist eigentlich tatsächlich so gewesen, dass Freunde von mir dort mal Wanderdiscos organisiert haben. Da muss man sich vorstellen, dass denn das Wochenende für Wochenende teilweise in verschiedenen Turnhallen, Mehrzweckhallen, Kirchgemeindehäuser und so weiter veranstaltet worden ist. Und für das hat es ja dann auch Technik gebraucht und die Technik hat müssen transportiert werden. Und weil wir zu Hause einen Landwirtschaftsbetrieb hatten, mit entsprechenden Traktoren und Wegen, ist dann die Idee auch naheliegend gewesen, dass ich dann das Material transportiert habe.
Also du bist mit dem Traktor durch die Lande gezogen?
Bin mit dem Traktor durch die Lande gezogen und habe Material bei den Vermietern abgeholt und wieder zu den Veranstaltungsort angebracht.
Dann gab es aber eine Zeit, wo du selber in der Ausbildung warst, in der Lehre, und dann war das Thema erstmal gegessen. Dann gab es keine Wuba.
Wuba hat es da sowieso noch lange nicht gegeben.
Aha, okay, also der Name kam erst später.
Da ist alles viel später gewesen. Während der Lehrzeit ist das ein bisschen reduziert worden, aber eigentlich auch nie ganz weggefallen. Also es hat vereinzelt dann immer noch Veranstaltungen gegeben, die gemacht worden sind von Kollegen von mir. Nicht von mir selber, ich bin dort, wie gesagt, nicht Veranstalter gewesen, das sind andere gewesen, aber ab und zu ein Transporteur.
Okay, und dann Lehrzeit, dann hast du, wie gesagt, den landwirtschaftlichen Betrieb quasi von der Pike auf gelernt, aber dann ist das Thema Disco, Wanderdiscos gab es dann nicht mehr, sondern dann kam die Idee, wir müssen jetzt mal eine feste Party-Location etablieren. Und da kam dann der Name Wuba ins Spiel, wunderbar. Und er hat sich sofort so eingeprägt als Wuba.
Also da ist zwischen ihnen eigentlich noch relativ eine lange Zeit gewesen. Es ist zwischen der Lehrzeit und bis dann die Wuba wirklich als Wuba entstanden ist. Vieles an Veranstaltungen gekommen und gegangen. Es hat dann aber auch dort in Konstanz auch Angebote gegeben, wo wir immer als Jugendliche, Drono und junge Erwachsene angegangen sind. Und unter anderem hat es am Fischmarkt in Konstanz eine Location gegeben. Die hat geheissen «Wunderbar». Die ist sehr bekannt gewesen, die ist auch sehr beliebt gewesen. Da ist im Winterbetrieb in-house gewesen und im Sommer hat es einen schönen Garten gegeben, im Freien, wo man dann auch von aussen hat können sein und wo halt auch entsprechend Musik gelaufen ist, wo man hat können tanzen und wo uns gefallen hat. Und der Name Wuba ist eigentlich von dort abgekupfert worden. Ja. Also das ist schon etwas Bestehendes gewesen.
Das ist genauso mit dem Bodensee-Podcast. Den gibt's drüben auf der anderen Seite auch. Aber ich unterscheide mich mit dem Bodensee-Podcast.ch. Genau. Also jetzt wieder zurück. Aber ihr wart zu dritt. Wer war denn dabei? Wie habt ihr denn mit eurer Wuba begonnen und wo?
Das stimmt tatsächlich. Am Anfang sind da drei gewesen. Es ist eigentlich so gewesen, dass im alten, späten Ladenbaugebäude, das ist eine Fabrik in Tägerwilen, die Veranstaltung das erste Mal stattgefunden hat. Und die Grundidee ist eigentlich, man will jetzt keine Wandersache mehr machen, sondern in dieser Fabrikhalle, wo leer gestanden ist. Dort etwas Festes einrichten, so in den trüben Wintermonaten von November bis Januar.
Grössenordnung, 50 Quadratmeter,
roundabout? Das war ganz klein, das war 6x8 Meter, da weiss ich noch ganz genau. Mein Job war wieder Material transportieren. Also ich bin eigentlich am Anfang jetzt zuerst mal der gewesen, der von dieser Idee dann Kenntnis genommen hat und gefragt worden bin, du wirst du mitmachen, vor allem auch bringst du Material, oder? Erst in zweiter Linie bin ich dann nachher involviert gewesen, halt auch als Veranstalter dort. Und da hat eigentlich dann eine lustige Begebenheit gehabt. Normalerweise sind die Wanderdiscos immer super gelaufen, die wir gemacht haben. Die Party oder Partyserie, wir haben ja dann das wöchentlich machen, vom November bis Ende Januar, die ist komischerweise nicht gelaufen. Also da sind dann der Toni Murcia, der Thomas Gut und ich gewesen, die das wollten veranstalten. Der Thomas Gut war als DJ engagiert, der Toni Murcia wäre der Barkeeper gewesen. Und mein Job wäre der Kassier gewesen. Also der
und der Türsteher?
Der Türsteher. Alles in Personalunion. Nur ist mein Job nach dem ersten Mal schon weggefallen, weil einfach niemand gekommen ist. Also wir hatten dort vielleicht zwei Gäste gehabt.
Oder hast du niemanden reingelassen?
Da haben wir dann meinen Job schon mal wegrationalisiert. Und so hat sich dann das trotz allem, haben wir da nicht aufgehört und weitergemacht. Dann.
Mit Erfolg? Ich habe irgendwo mal gehört, am Anfang kamen ja dann doch irgendwie die Gäste. 50 bis 100 pro Veranstaltung. Und du hast dich dann hinter die Bar verzogen.
Also ist so gewesen, dass dann nachher eigentlich auch ein bisschen die Lust geschwunden ist. Der Toni Murcia ist ausgestiegen. Die Veranstaltungen sind dann nachher vom Thomas Gut und mir gemacht worden. Mein Job ist nachher, weil der Toni weg war, dann auch der Barkeeper gewesen. Und so habe ich dann eigentlich am Anfang noch allein. Und später dann aber auch schon mit Hilfe meiner Schwester hier noch, mit Hilfe von anderen Kolleginnen, haben wir dann das zweite oder das dritte die Bar geschmissen.
Ja. Ja gut, und da ist bestimmt einiges an Bier schon geflossen. Auch die Musik ein Garant für eine gute Party-Location. Wie war das damals? Was wurde da damals vom Thomas gespielt? Waren das dann ausschließlich die 80er Jahre oder hat man damals auch schon probiert, die 90er, die aktuellen Sachen ein bisschen zu mixen?
Also angefangen haben wir ja 1999 und das war eine Zeit, wo man sich fast nicht mehr vorstellen kann. Also da hat es noch eine D-Mark gegeben zum Beispiel. Da war eine ganz andere Zeit gewesen, auch wie die Leute ausgehen. Aber was dort schon war und was wir eigentlich immer so gehalten haben, ist, wir haben populäre Musik gespielt. Also der Thomas hat jetzt nicht nur 80er gespielt. 80er hat natürlich ein Potenzial an populärer Musik, die vielfältig ist. Da war immer ein Teil gewesen, jetzt von der WUBA. Aber es ist auch neue Musik gespielt worden, es sind Charts gespielt worden und es ist eigentlich immer ein offenes Format gewesen, das gespielt worden ist. Also wir haben uns nicht eingeschränkt auf eine gewisse Musikstilrichtung.
Aber nicht sehr lange in dieser alten Kantine vom Späti-Ladenbau, denn Übergang 99-2000 wurde die Kantine abgerissen und dann, was tun?
Genau. Da haben wir gewusst und das war eigentlich auch immer die Idee gewesen, dass die Pop-up-Sache, also dass man kommt und wieder geht, ein gewisser Bestandteil ist von der WUBA. Da ist am Anfang noch nicht so als Konzept da gestanden, ist dann aber später so geworden. Und wir haben dann 99, 2000, nachdem dass die Halle abgebrochen worden ist, uns überlegt, was wir machen könnten und haben nichts gefunden und haben dann interimsweise mal in einem Kirchgemeindehaus mal noch 3 Veranstaltungen gemacht.
In Emmishofen?
In Emmishofen, genau. Auch dort sind wir einmal noch gewesen, für 3 Veranstaltungen. Und ja, wir haben uns dann halt immer umgeschaut, was für Locations gibt, wo wir etwas machen können, weil wir haben einfach gesehen, dass die Nachfrage da ist und dass da beliebt ist bei den Leuten und dass da mit der Zeit auch nachher ein Treffpunkt geworden ist.
Und wo seid ihr dann hingezügelt danach?
Wir sind dann nachher 2001 in eine grössere Fabrikhalle gegangen. Die war im Vütti-Areal in Kreuzlingen, vis-à-vis von der Ivalor. Und dort ist es dann nachher erstes Mal so ein bisschen in einer Grösse dahergekommen, wo man halt können sagen, doch, also jetzt braucht's auch ein bisschen eine andere Organisation für das, oder? Und in dieser Zeit habe ich nachher die WUBA selber veranstaltet. Wir haben aber dort dann auch eine andere Organisation aufgebaut, wie die Leute arbeiten können zu uns. Also in Service. Wir haben dann nachher auch Funktionen eher aufgeteilt, wer hat welche Arbeit und so weiter. Obwohl vieles immer noch improvisiert war. Aber es ist dort dann nachher schon in eine Grössenordnung gegangen, wo 200 Besucher plus die Veranstaltungen besucht haben.
Wow, aber man muss ja auch vorausschicken, dass dieses Wutje-Areal 200 Quadratmeter groß war. Also das war jetzt schon im Vergleich zur alten Kantine 48 Quadratmeter zu 200 eine andere Hausnummer.
Es war eine andere Hausnummer, aber es ist auch einfach ein gewisses Vakuum da gewesen zu dieser Zeit wieder, dass die Leute wollten fortgehen. Wir haben das Konzept ja beibehalten. Wir haben das über die Wintermonate gemacht. Das sind 3 Monate gewesen, wo wir das gemacht haben.
Jede Woche?
Jede Woche.
Mhm. Ihr habt damals kein großes Werbebudget gehabt. Ihr habt keine Homepage gehabt. Wie hat sich die WUBA rumgesprochen?
Wir haben Flyer selber gedruckt und selber geschrieben und selber konzipiert am PC. Der Thomas Gut, der ja Initiant war von der WUBA, der hatte ein Werbebüro gehabt und natürlich dementsprechend auch grafische Fähigkeiten. Und so haben wir das eigentlich mit einfachsten Mitteln gemacht und unter die Leute gebracht.
Also ihr habt in Eigenregie sehr viel gemacht. Ihr habt auch Licht, Strom, alles in dieser Halle dann verlegt. Aber leider nur für kurze Zeit. Was ist passiert?
Das sind 4 Monate gewesen. Wiederum ist es aber nicht überraschend gekommen. Da haben wir dort gewusst, dass da über die Winterzeit bleibt. Es ist sogar da gewesen, dass der Vermieter uns die Halle länger gegeben hat, was wir aber eigentlich nicht wollen haben. Also, da ist vielleicht da ein bisschen leichtfertig gewesen. Weil es ist nämlich eigentlich sehr eine erfolgreiche Serie gewesen. Und, den Leuten hat das entsprochen. Der Fabrikhallengruf, der ist eigentlich dort beliebt gewesen. Das ist eigentlich im Nachhinein, muss ich sagen, sehr schwierig war, dass man so etwas Ähnliches wie das war, wieder rübergekommen hat.
Dann seid ihr aber fündig geworden und habt im Zeckinel-Areal eure Zelte aufgeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das stimmt, das Zelt war eigentlich eine Notlösung, weil wir eben keine Fabrikhalle mehr gefunden haben, in einer ähnlichen Grösse oder auch in dieser Art. Das ist hier schon in Kreuzlingen sehr ein rares Gut gewesen. Da haben wir nicht im Industriegebiet einfach viel brachliegende Sachen gehabt. Auch, da gibt's ja auch jetzt nicht. Und das Zelt ist nachher eigentlich die einzige Lösung gewesen, eine Veranstaltung können zu machen, wo man einen Raum hat. Und für da hat sich das Zeckinel-Zentrum angeboten, weil in dieser Zeit ist, wie gesagt, spät die Areal abgebrochen worden. Das Zeckinel-Zentrum in der ersten Etappe aufgebaut worden. Aber es hat dort, wo die zweite Zeckinel-Etappe geplant gewesen ist, noch nichts gehabt, ausser eine betonierte Bodenplatte. Und da hat sich angeboten für unser Zelt, weil vom Areal, von der Zone her, einfach das dort möglich war zum Aufstellen. Wir hatten dort auch genügend Parkplatz gehabt und sind genügend weit weg von den Nachbarn, also wegen dem Lärm.
Und das hat nochmal einen richtigen Schub gegeben. Du hattest mir im kleinen Vorgespräch erzählt, da sind dann 300 bis 500 Gäste gekommen, die Bekanntheit ist gestiegen, auch über den Kanton hinaus. Wo kamen dann die Gäste her?
Also, man vielleicht vorausschicken, der Zeltgruf ist eigentlich dort auch neu gewesen. Und ich glaube, es hat auch damit gelebt, dass wir wirklich immer wieder eigentlich jährlich etwas anderes gemacht haben, oder? Der Fabrikhallengruf oder so der improvisierte Pop-up-Gruf, wie man heute würde sagen, aus diesen ausrangierten Hallen oder Kantinen, die wir hatten, der hat so einen eigenen Charme gehabt. Und das Zelt ist nachher dann eigentlich sehr, sagen wir jetzt einmal, da hat dann eher so ein bisschen einen Festzeltcharakter bekommen. Also so im wahrsten Sinn vom Wort. Da ist zwar rund gewesen, es hat eine Zirkusatmosphäre drin gehabt.
Ja, genau.
Aber es ist eigentlich vom Empfinden her, von den Leuten her, dann eher so etwas geworden, also, wo man sich halt dann auch gefühlt hat, ein bisschen wie in einer Festhalle rein.
Und das war schön, das ist angekommen.
Das ist sehr gut angekommen und das ist einfach sehr, sehr neu gewesen hier. Da hat es jetzt eigentlich in dieser Art noch nicht so gegeben hier bei uns.
Und wo kamen jetzt die Gäste her? Nicht nur aus dem Thurgau, sondern?
Also die sind aus den angrenzenden Kantonen von überall hergekommen. Also das Zelt ist es halt nicht geplatzt. Und da hat dann auch nachher dazu geführt, dass wir auch dort haben eine Altersbeschränkung einführen zum Beispiel. Das war vorher noch nicht.
Wie war die?
Ab wie viel Jahren? Wir haben uns den Luxus erlauben, um das ab 24 zu machen. Da müssten wir heutzutage auch nicht mehr. Aber da ist tatsächlich so gewesen, dass wir nachher also über Jahre die Alterslimite bei 24 gelassen haben. Da hat sich auch bewährt. Wir haben dann auch ein bisschen in dem Zelt einfach unterteilen, wer von welcher Altersgruppe passt da zu uns und wer hat andere Möglichkeiten und passt da nicht zu uns. Also wir haben uns dann eigentlich auch ein bisschen ein WUBA-Publikum mit dem erschaffen, dass wir einfach vom Alter her einen Schnitt gemacht haben. Nicht von der Art vom Publikum, das nie. Ich sage heute noch, also die besten Partys sind die, wo möglichst heterogenes Publikum da ist. Also die, je verschiedener die Leute sind, die unsere Veranstaltungen besuchen, desto lebendiger wird die Party. Aber vom Alter haben wir da bewusst einen Schnitt gemacht.
Das war jetzt 2003, 2004. Das war auch die Zeit, wo ihr eine Webseite gestaltet habt und wo Partybilder als Galerien draufgepackt worden sind. Erzähl mal was, ihr hattet dann auch eine Strategie, den Mr. und Mrs. Wuber zu wählen. Was war das für eine Idee?
Also die Idee ist grundsätzlich einmal gewesen, wie generieren wir Klicks für die Webseite. Das ist ja eigentlich früher schon die Idee gewesen. Da ist ja eigentlich heute noch genau gleich. Heute sind es Follower auf den ganzen Social-Media-Kanälen und wir könnten vielleicht ja eigentlich sagen, unsere Webseite, die ist natürlich früher noch ganz statisch gewesen. Also da hat es verschiedene Rubriken gehabt. Man hat Veranstaltungsdaten können anschauen, man hat allgemeine Informationen können anschauen und die Partybilder, die sind eigentlich sehr beliebt gewesen, dass man die kann anschauen kann. Oder da hat eigentlich die Leute animiert, zum nachschauen. Wir haben ja auch nachschauen, wer ist wann auf die Seite gegangen. Und das ist eigentlich ganz lustig. Da noch weniger am Wochenende. Da sind eigentlich die meisten Klicks am Montagmorgen. Wenn die Leute wieder sind arbeiten und irgendwo hinter einem PC gewesen sind, sind die Partybilder anschauen. Und da ist eigentlich so der Vorläufer zum heutigen Social Media gewesen. Wir müssen aber eigentlich sagen, es ist aber der Nachläufer gewesen von unseren analogen Fotos, wo wir zu früheren Fabrikhallenzeiten noch mit Kodak-Film geschossen haben und an Fotowänden dann aufgehängt haben an der nächsten Party. Und so haben die Leute können an dieser Pinnwand ihres Kodak-Foto, das entwickelt worden ist, wegnehmen.
Und später halt dann auf dieser Galerieseite, auf der Website downloaden können.
Später auf der Webseite. Und um das noch ein bisschen auszubauen, haben wir dann nachher die Miss und Mr. Wuba-Wahl ins Leben gerufen, wo man dann eigentlich das Publikum hat können abstimmen, wer Miss und Mr. Wuba geworden ist in dieser entsprechenden Serie.
Aber die bekamen jetzt kein Krönchen aufgesetzt oder sowas, sondern was bekamen sie als Preis,
doch,
als
Gewinn? Doch, die haben ein Krönchen aufgesetzt bekommen, tatsächlich. Da gibt es auch Bilder davon. Und da hat es also auch lustige Zusammensetzungen gegeben. Das ist ja dann manchmal auch nicht ganz von ungefähr. Da haben natürlich die ganze Firmenbelegschaft für ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten gestimmt oder Verein. Und so ist dann manchmal auch ein bisschen, ist es nicht ganz ein Zufall gewesen, wer da Mister und wer Miss Wuba geworden ist. Und der Preis von denen ist eigentlich immer ein gemeinsames Nachtessen.
Und vielleicht einen nächsten Gratis-Eintritt.
Genau.
Das Zelt, das stand bis Frühling 2005. Was ist dann passiert?
Ja, dann haben wir es abgebrochen.
Das heißt, zweite Etappe Zeckinellbau und dann im Herbst 2005. Was war da deine Idee, eure Idee?
Also der erste, nachdem das Zelt weg ist, das Zelt ist eigentlich sehr gut gelaufen und da hätten wir, ganz ehrlich gesagt, auch noch gerne ein bisschen weiter behalten, haben dann aber aufgrund von dieser zweiten Bauetappe beim Zeckinell einfach keinen Platz mehr gehabt dort für das und so sind wir wieder auf die Suche gegangen und sind eigentlich, oder ich bin ganz zufällig und unverhofft zu einer Halle gekommen, wieder im Kreuzlinger Industrieareal, vis-à-vis vom Wittier-Gebäude. Dazu mal hat es die sogenannte Alvoge-Fabrikhalle. Und ich bin dort während dem Betrieb gefragt, wie das aussieht hier. Und der Besitzer hat hier, da war der Roland Spitzli, sehr ein offener Zeitgenoss, hat hier gesagt, also es hat jetzt wirklich den Zufall wollen, dass er seine Produktion verlagert nach Amriswil. Die Halle leer wird und dass wir die, wenn wir wollen, können mieten.
Wie gross war da diese Halle?
Die haben wir gleich gross lassen wie das Zelt. Oder? Wir haben 330 Quadratmeter gehabt, netto Besuchergrundfläche. Aber die hat den Luxus gehabt, die Halle, dass wir halt Nebenräume haben können, wo wir das ganze Material haben können lagern, Getränkelager und so weiter. Also da ist eigentlich sehr luxuriöse Angelegenheit gewesen dort drin.
Du hattest eben erzählt, dass jetzt ja mittlerweile einiges an Personal notwendig war, um so eine Wuba abends zu gestalten. Wie viel Personal war jetzt in dieser Alvo-Halle dann drin?
Plus, minus 25.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Also von Ifolor bis Autolang muss durch die Straße durchgängig belegt gewesen sein. Parkanweiser hattet ihr, oder?
Also da haben wir dort selbstverständlich gehabt und das ist auch noch eine andere Zeit gewesen. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Wir müssen auch sagen, wir haben dort von den Anwohnern, von den Firmen, die angesiedelt sind in der Sonnenwiesenstrasse, wirklich immer sehr viel Goodwill gehabt. Also allen voran von der Familie Schwarz, die die Ivolor gehört. Wir haben denen ihre Parkplätze können nutzen. Wir haben können an den Trottoir noch parkieren, was die Stadt gutiert hat oder einmal toleriert hat immerhin. Also wir haben dort unten schon auch sehr viel Goodwill erfahren. Auch von den Anwohnern. Weil da ist also zu diesen Zeiten dort dann am Freitag jeweils schon Betrieb gewesen, dem Gebiet unten.
Man muss ja auch sagen, eigentlich war das ein Wirtschaftsmagnet, was du da auf die Beine gestellt hast. Die Leute sind anscheinend vorher essen gegangen und danach zur Party zu dir gekommen. Da hast du im Prinzip Kreuzlingen belebt.
Also sicher mal in der Sonnenwiesenstrasse, ja. Aber ich denke schon auch, dass das ausgestrahlt hat gegen aussen. Ich denke, wir haben um 10 Uhr angefangen jeweils am Abend. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Leute auch vorher vielleicht sind gut essen oder etwas gut trinken und sich getroffen haben. Also da denke ich mir schon.
Stolz bist du eigentlich auf die Tatsache, dass du in Sachen Bier, den du im Ausschank hattest, nie einen Biervertrag gehabt hast? Das hat sich eigentlich bis heute so durchgezogen, oder?
Ich habe keinen Biervertrag, aber ich hatte Rudi Blaser Senior gehabt. Und der Rudi Blaser Senior war zuverlässiger gewesen wie ein Biervertrag. Mit dem Rudi Blaser Senior, dem habe ich eigentlich sehr viel zu verdanken. Der hat mir auch sehr viel geholfen. Der hat auch am Anfang an uns geglaubt, wo wir ja noch ganz klein gewesen sind. Hat er gesagt, bestellt und ich bringe euch einen Kühlwagen. Und wenn die Serie fertig ist nach 3 Monaten, dann kommst du zahlen. Also da ist ja eigentlich auch nicht selbstverständlich, dass man da an einem Jungen, den man jetzt nicht so gut kennt, einfach so ein Vertrauen entgegenbringt. Der Rudi Blaser hat mir dann auch immer abgeraten, zum Bierverträge zu machen. Vor allem jetzt in ein bisschen unserer Situation. Wir haben ja nicht ein festes Restaurant in dem Sinn gehabt, wo dann ein Biervertrag vielleicht auch zusammenhängt mit Ausbauten von dem Restaurant, wo dann du aber auch irgendwo wieder in einer Schuld stehst von einer Brauerei. Er hat mir immer gesagt, schau, dass du frei bleibst, schau, dass du die Sorten reinnimmst, die die Leute gern haben. Da wechselt ja auch wieder mal der Geschmack der Leute. Also wir haben schon
unterschiedliche Marken.
Jenste verschiedene Biermarken gehabt bei uns. Und wir sind eigentlich immer sehr gut gefahren, dass wir nicht übrigens auch bei den Spirituosen im Vertrag haben.
Also, das war schon ein guter Lehrmeister und damals galt noch der Handschlag als besiegelt.
Das ist so gesehen, ja.
Ah, das ist eigentlich eine schöne Zeit. Vermisst du sowas?
Ich habe es eigentlich bis jetzt so weitergehalten. Also, ich habe nie irgendwo jetzt übertrieben müssen, also was Getränke anbelangt, schriftliche Verträge machen.
Jetzt mal bezogen auf die WUBA bis heute, was ist eigentlich das WUBA-Rezept? Warum ist die WUBA ein Erfolgsfaktor?
Ich glaube, es war einfach Glück gewesen auch. Es war nicht ein Rezept gewesen, sondern wir haben gesehen, dass ein Vakuum da ist, dass die Leute gerne würden etwas erleben. Gerade in dieser trüben Winterzeit, dass die wollen rausgehen, dass die etwas sehen wollen. Und es hat da, und das war unser Glück gewesen, darum sage ich da, einfach relativ wenig Angebot gegeben. Und da haben wir genutzt und haben wir gesehen. Und ich glaube, wir haben aber auch dann schon, wenn wir jetzt Rezept ansprechen wollen, versucht, etwas solid zu machen, etwas, wo die Leute auch spüren. Da ist jemand dahinter, der da mit Herz macht und mit Hand und Herz macht, also wo auch selber dastehen, wenn dann etwas ist. Dass man halt dann auch sieht, doch, die haben sich Mühe gegeben, wie die Location aussieht, die überlegen sich etwas zu einem Musikprogramm. Da sind Leute, die arbeiten, wo es nicht egal ist, sondern die sind da eben mit Herz und mit Hand, sind die da dabei.
Zwei weitere Faktoren könnten sein, du hast zahlbare Preise, Eintrittspreise verlangt und die Klientel war sehr heterogen. Oder beschreibst du als heterogen?
Damit die bezahlbaren Preise würden jetzt einige bestreiten. Also, vor allem auch, wenn man sich jetzt Konstanzer Preise gewöhnt war, wie ist, oder? Weil, wenn man jetzt das anschaut, ist bei uns in der Region das schon so, dass rein kulturell Kreuzlingen Konstanz zugewendet ist. Also, die Leute gehen gerne dort gut essen, gehen etwas gut trinken. Das ist eigentlich aus der Tradition schon immer so gewesen. Von dort her haben wir mit unseren Thurgauer Preisen eher hohe Preise kam. Wir haben uns immer so ein bisschen in einem,
abgehoben dann?
In einem höheren Niveau wie der Thurgauer Durchschnitt, wo Ähnliches machen, ein bisschen angesiedelt. Wir sind so ein bisschen höher als der Durchschnitt, haben wir immer gemacht, weil wir gesagt haben, die Leute sollen es wert sein, um hier hinzukommen.
Aber das also Bier ist trotzdem zahlbar?
Ja, das ist trotzdem zahlbar gewesen. Es ist auch immer die Frage, was einem wert ist. Auch der Eintritt, den haben wir nicht günstig gemacht. Den haben wir eigentlich eher höher gemacht. Aber auch mit der Idee, dass wir gesagt haben, die Leute, die hier hinkommen, denen soll es wert sein, um hier hinzukommen. Also sie sollen auch etwas geben. Wir geben uns auch Mühe. Und sie sollen sich da, sollen das auch gutieren.
Und das Konzept hat sich bis heute durchgesetzt. Jetzt müssen wir nochmal in der Chronologie ein bisschen weitergehen. Ab Februar 2006 ging es dann zurück ins Zeckinel-Areal für viele, viele Jahre. Erzähl mal den Prozess.
Eigentlich ist das noch erwähnenswert, dass wir, wo wir angefangen haben, im Späti-Areal, wenn wir jetzt wieder eine Stecknadel setzen auf Google Maps, wäre das der gleiche Ort wie nachher. Das Zelt gestanden ist und wie nachher unsere Veranstaltungshalle ab 2006 im Neubau vom Zeckinel von der zweiten Etappe war. Also die zweite Etappe ist fertig gebaut worden. Es hat leere Hallen gehabt. Es sind ja nicht Veranstaltungsräume, sondern einfach leere Fabrikhallen gewesen. Und wir haben dann dort, apropos Vertrag, haben dann dort wirklich einen Vertrag können abschliessen mit der Firma Zeckinel. Und haben dort uns nachher auch in einer leeren Halle können einrichten.
Über mehrere Jahre?
Über mehrere Jahre. Wir haben zwar immer noch wieder einen jährlichen Vertrag gehabt, aber da war fix gewesen, dass eigentlich die Idee so war, dass wenn wir jetzt in die leere Halle gehen, also die hat keinen Stromanschluss, keinen Wasseranschluss, keine gar nichts dort drin gehabt. Also wir haben dort dann ab Herbst 2006 wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit investiert, um die Halle, die leer, wie es neue Fabrikhalle umzubauen zu einer Veranstaltungshalle oder zu einer WUBA, die auch einen Wiedererkennungswert hat.
Aber WUBA auf der einen Seite, ihr habt aber auch das geöffnet in Richtung andere Veranstaltungen oder mietbare Veranstaltungen wie Hochzeiten.
Wir haben dort ab 2006 die Halle das ganze Jahr für uns gehabt. Und die Idee ist aber immer gewesen, dass wir das Angebot nicht das ganze Jahr machen, sondern dass es eigentlich weiterhin Sinn macht, dass wir das während der trüben Wintermonate machen. Und wir haben es dann zwar ein bisschen ausgedehnt, also wir haben dann schon Anfang November angefangen mit unserer Veranstaltungsserie, haben das dann aber nachher ein bisschen ausgedünnt, dass es dann nicht mehr jede Woche war, sondern dann vielleicht alle zwei Wochen. Und dafür sind wir nachher im Winter dann Februar, März bis in April rein, manchmal sogar teils noch bis Anfang Mai reingegangen und haben Veranstaltungen dort gemacht, einfach weil wir die Halle eh hatten. Und wir haben uns natürlich dann nachher auch überlegt, ja, wie könnten wir da noch etwas generieren, dass wir die Halle jetzt nicht nur für die WUBA brauchen, sondern wie könnten wir sie auch anders nutzen. Und da war recht beliebt gewesen, dass man sie halt dann für einen Geburtstag können mieten. Zum Teil haben wir sogar Hochzeiten dort drin gehabt. Wir haben Firmenfeste dort drin gehabt. Und die Halle hat sich recht gut geeignet für grössere Firmen und man hat die eigentlich dann auch nach dem eigenen Geschmack können ausbauen. Also wir haben dort zum Beispiel schon mal das Motto Casino gehabt. Da sind Roulette-Tisch und Poker-Tisch und so weiter reingebaut worden. Also da haben wir schon das Verrückteste erlebt drin.
Aber mit Blick auf die WUBA, dadurch, durch solche auch Querveranstaltungen, hast du dir ja auch ein ganz, ganz tolles Stammpublikum generiert, auf das du stolz bist. Stolz bist du auch auf die Tatsache, dass du einen höheren Frauenanteil hast immer generieren können. Ist das richtig?
Der hat jetzt weniger damit zu tun mit den Fremdveranstaltungen, die wir gehabt haben. Wo ich auch so sage, das sind Fremdveranstaltungen, das sind Firmenfester gewesen. Das hat jetzt nicht unbedingt mit dem WUBA-Stammpublikum zu tun gehabt. Also das hat vielleicht ein bisschen neue Leute generiert.
Ja, weil sie haben die Halle kennengelernt oder den Veranstaltungsort.
Das stimmt. Ich denke aber, es ist da immer so gewesen, dass das eher die Veranstaltungen, die unter dem Namen WUBA gelaufen sind, sich nachher selber irgendwo wieder gedreht haben ins Publikum. Und es ist so, wir haben immer einen hohen Frauenanteil gehabt, heute noch. Ich bin jetzt gerade letztes Wochenende in einem Skiweekend gewesen, in Davos. Und auch dort hat es grosse Veranstaltungshallen mit Après-Ski-Party. Und ich finde es schon erschreckend, also wie hoch das der Männeranteil ist dort drin. Das sind 3/4 Männer. Und da lobe ich mir wirklich die Tatsache, dass wir einen sehr hohen Frauenanteil haben. Wo ich glaube, was damit zu tun hat, dass das, was ich vorher angesprochen habe, dass wir damit Hand und Herz machen, dass das spürbar ist, auch für die Frauen, dass man als Frau immer können, allein in eine WUBA gehen konnte, sich nicht hat müssen unsicher fühlen, dass man eigentlich auch in Ruhe gelassen worden ist als Frau und nicht blöd angequatscht worden ist, dass man da eigentlich wirklich rigoros für Ordnung geschaut haben. Nebst dem Ambiente, wo offensichtlich so war, dass der Frauen angesprochen hat. Und Musik. Jetzt da haben wir eigentlich aber auch immer geschaut, dass das so ist, dass da in erster Linie Frauen anspricht.
Aber bestimmt ist dir schon im Laufe der Zeit zugetragen worden, weißt du eigentlich, dass sich der Klaus und ich uns bei dir auf der WUBA kennengelernt haben. Solche Geschichten, die müssen dir doch immer wieder zu Ohren kommen.
Klaus jetzt nicht unbedingt.
Ja, ist eher der Peter oder der Beat oder der wer auch immer.
Da ist sehr oft zugetragen worden, natürlich. Also ich bin als DJ auch schon Musik machen von Leuten, die sich kennengelernt haben in der WUBA. Da hat es viele gegeben. Das ist ja eigentlich auch sehr schön. Aber da gehört ja dazu. Die Leute wollen in den Ausgang gehen, wollen sich kennenlernen, wollen sich austauschen. Da ist da zu dieser Zeit vielleicht auch noch ein bisschen eher so, sagen wir mal, ein Ort gewesen, wo jetzt je länger je mehr dann halt einfach dann die ganzen Plattformen übernommen haben, oder? Aber früher ist man schon auch in den Ausgang gegangen, um jemanden kennenzulernen.
Jetzt kommen wir nochmal ins Eingemachte von der WUBA aus dieser Zeit. Du hast eben mir erzählt, so um die 25 Leute Personal waren notwendig, um die WUBA zu stemmen. Wer war das denn? Welche Chargen mussten denn mit wie vielen Leuten belegt werden? Kannst du mal so ein bisschen aufzählen?
Also wenn man jetzt...
Du warst so, der Chef. Du warst der Chef.
Wenn man jetzt, ich bin Mädchen für alles, bin ich schon immer gewesen. Und die Rolle bleibt mir auch. Aber wenn wir jetzt anfangen, zum Beispiel im Zeginell-Zentrum, wo wir wirklich noch die 25 Leute hatten, da haben wir ja jetzt ja schon lange nicht mehr. Aber wenn wir jetzt das Zeginell-Zentrum anschauen, haben wir dort, da fängt an, bei einem Verkehrseinweiser.
Habt ihr einen ganz Prominenten gehabt, letztlich?
Da haben wir, genau, mit dem Wallenhuber sehr einen Prominenten gehabt. Ich habe eigentlich den Leuten immer gesagt, es ist ganz egal, was für einen Job das er machen muss, es muss jeder einfach sein Bestes machen. Weil auch ein Verkehrseinweiser, das sind Schlüsselpositionen. Wenn das nicht funktioniert, dann geht es Chaos los, bevor die Leute in der Veranstaltungshalle sind. Es ist an der Kasse extrem wichtig, wer dort steht, wo sieht, was für Leute kommen da, wie sind die Leute, wie führen sich die Leute auf. Dass man da sieht, wer kommt da rein. Und dass man da extrem präsent ist. Das ist eine Schlüsselstelle. Es geht weiter in einer Garderobe. Eine Garderobe ist extrem wichtig, dass die präsent sind, dass die sich organisieren können, dass es dort schnell geht. Es ist nichts Schlimmeres, wie eine 50 Meter lange Schlange vor einem Club und die Leute müssen warten und warten und warten. Das ist für die Leute nicht angenehm und eigentlich ist es für uns verlorenes Geld. In dieser Zeit trinken die nichts und stehen von aussen. Also da haben wir immer geschaut, dass wir das möglichst schnell haben. Also,
natürlich auch an der Bar. Also wenn man da jetzt...
Ja, wir sind ja nicht an der Bar. Also aha. Es geht jetzt zuerst einmal noch, die an der Garderobe haben dann auch einen WC-Dienst gehabt. Das ist wichtig, dass die Toiletten super und zugänglich gewesen sind. Und zwar, wenn es irgendwie gegangen ist, bis zum Ende, obwohl da manchmal dann also wirklich eine rechte Aufgabe war. Aber Toiletten super halten, das ist auch einfach schlüsselwichtig. Das gehört dazu, dass es nicht nachher zu einem Chaos ausartet. Nicht nur in der Toilette, sondern auch im Raum. Und dann geht das weiter. Dann haben wir Abräumer, Auffüller, Abwascher. Also je eine Person hatte, die haben miteinander zusammengearbeitet. Das ist ganz wichtig, dass beim Beginn der Veranstaltung, wenn Leute kommen und alle etwas trinken, also da hat man mal den ersten Peak. Die kommen, bestellen etwas, trinken etwas, lassen ihre Flasche, ihres Glas irgendwo stehen. Das ist extrem wichtig, dass, wenn das losgeht, dass eigentlich dann abgeräumt wird. Da wird auf einmal relativ viel getrunken, da braucht es recht viele Leute, um das zu handeln. Um die Gläser abräumen, die Flaschen wieder abräumen. Wenn das nicht passiert, am Anfang schon, dann nachher bringt man das Chaos den ganzen Abend nicht mehr unter Kontrolle. Also dann entsteht nachher ein riesen Flasche- und Gläserberg, den man nie mehr unter Kontrolle bringt den ganzen Abend. Das sind Schlüsselpositionen. Also das sind eigentlich jetzt so die wichtigsten Positionen, die ich aufgezählt habe. Wir kommen eigentlich erst nachher jetzt zu der Bar. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Bar, die sind wichtig.
Wie viele hattest du da?
10 bis 12. Denen ihren Job ist eigentlich gewesen, ausschenken und den Leuten schauen, dass die etwas trinken bekommen, in einer anständigen Qualität, klar freundlich sollen die sein, aber die haben jetzt eigentlich dort nicht die gleiche, sagen wir jetzt einmal, also wenn an einer Garderobe einer ausgefallen ist, ist es schlimmer gewesen, als wenn an einer Bar sich jemand in den Finger geschnitten hat. Da hat man irgendwie können auffangen. An einer Garderobe kannst du dann eben nicht auffangen, weil natürlich aber auch weniger Leute sind dort.
Also ich höre das schon raus, das ist schon eine logistische Meisterleistung und das auch im Vorfeld zu planen, wer übernimmt an dem und dem Abend diese Charge, wer ist für Ausfälle, wie können die kompensiert werden, da bist du ja im Vorfeld nur am Telefon gewesen und hast Feuerwehrmann spielen müssen, wenn da mal was nicht lief. Ist das so?
Sehr oft am Anfang, aber das hat auch damit zu tun, dass man mit den Leuten immer wieder Briefings gemacht hat und den Leuten eigentlich auch erklärt hat, wie wichtig das ihr Job ist. Also und da denke ich, ist auch so, dass wir jahrelang wirklich sehr gutes, zuverlässiges Personal hatten. Also wir haben extrem viel, wirklich viel, viel junge Leute gehabt, die sich eingesetzt haben und die sich wirklich ihres Bestes gegeben haben für die Aufgabe, die sie da gemacht haben. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und da hat natürlich auch viel geholfen und viel vereinfacht und ihnen eigentlich auch eine gewisse Befriedigung gegeben, nebst dem Lohn jetzt, was sie natürlich bekommen haben und auch froh sind darum, dass sie gesehen haben, hey, wir arbeiten als Team da wirklich eine grosse Sache. Also wir arbeiten es, um 500-600 Besucherinnen und Besucher durch den Laden durchschleusen. Und wenn das fertig ist, sieht es einigermaßen normal aus in dem Laden. Also man kann da sogar am Abend noch wieder aufräumen, das Gröbste, und hat da wieder Ordnung drin. Und das ist etwas, wo sich dann auch alle haben können auf die Schulter klopfen, wo in irgendeinem Bereich bei uns geschafft haben.
Das möchte ich gleich noch hinterfragen, wie denn durchgetaktet deine Woche war, wann was gemacht wurde. Mich würde interessieren, das sind ja auch Erfahrungen, die du selber gesammelt hast. Was sind deine Stärken gewesen? Oder sind deine Stärken, die du hast daraus entwickeln können?
Also ich glaube, eine Stärke ist, dass ich mir nie zu schade gewesen bin für irgendetwas. Also ich habe immer alles gemacht. Wie gesagt, ich bin immer Mädchen für alles gewesen. Dann ist vielleicht eine von meinen Stärken, die mir da immer geholfen hat, dass ich alles ein bisschen kann. Also ich habe relativ viele Sachen ansatzweise ein bisschen und dafür nicht richtig. Also ich bin eher ein Generalist. Da hat sicher geholfen, dass ich da kann. Und vielleicht, was ich lernen musste, ist eine gewisse Organisation. Also, dass es wirklich darauf ankommt, wie man seine Zeit und seine Arbeit einteilt. Während der Veranstaltung sowieso. Man musste lernen, wie ich vorher angetönt habe, oder? Wir können eigentlich von diesen 6 Stunden, die wir offen haben, maximal während 2,5 Stunden, 3 Stunden wirklich Geld generieren. Also in diesen 3 Stunden haben wir einen Peak und dort muss wirklich alles klappen, dass die Getränke über den Tresen gehen, dass einfach alles passt. Und da hat man lernen, dass man wirklich auf den Punkt dann bereit ist.
Das Wichtige auch vom Unwichtigen zu trennen.
Genau.
Dann sag mir doch mal, wie ist denn so eine Woche bei dir getaktet gewesen? Weil dein Leben besteht ja nicht nur aus WUBA und Partyveranstaltungen, sondern du hast auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb.
Genau.
Und also, wie sah dann die Woche aus für dich? Samstag Party. Sonntag muss schon alles wieder sauber sein. Und fangen wir mal eher, glaube ich, so rum
also an. Also, der WUBA-Partytag ist immer der Freitag.
Freitag.
Das ist der bessere Partytag gewesen, der Samstag. Es ist nachher so gewesen, schon während der Veranstaltung, wenn wir dann gesehen haben, es geht langsam ab, so nach um 2, 2:30, oder wir haben früher noch bis um 4 offen gehabt, haben wir angefangen, die Gläser, die wir nicht mehr gebraucht haben, schon durch den Wäscher lassen. Alles schon sortieren und wegräumen, die wir nicht mehr gebraucht haben. Wir haben angefangen, schon putzen an Orten, wo es nicht mehr gebraucht hat. Also, dass man eigentlich relativ weit fertig ist. Wenn dann die Party am 4. fertig ist, sind wir nachher am 4. ab 20 ab 4. fertig gewesen. Und der Laden ist mehr oder weniger wieder putzt gewesen. Am Samstag ist klar gewesen, da ist dann Altglas holen, Abfall holen, Karton holen, Leergut sortieren, den Raum fertig putzen. Da ist natürlich dann klar, am Tag durch sieht man noch mal mehr. Da war eigentlich am Samstag Nachmittagsprogramm gewesen. Dann Sonntag blau. Am Sonntag ist eigentlich für die WUBA nicht viel gelaufen. Montag ist Altglas entsorgen.
Zur Bank gehen mal.
Genau, das Geld zählen, Geld so zur Bank tun. Das war ja früher auch noch viel mehr gewesen mit Bargeld. Heute läuft viel mehr über Karten. Das war früher aufwendiger gewesen. Die ganze Bewirtschaftung mit Münz vor allem, die schwer war, das ist heute weniger. Dann haben wir Aufgaben wie Getränkebestellungen wieder und so weiter. Oder da habe ich eigentlich geschaut, dass ich am Montag mehr oder weniger durchmache. Dann ist nachher, wir haben immer am Freitag auch schon wieder Einsatzzettel gehabt, wo Leute sich können ein- und austragen, die kommen. Da hat man am Dienstag da bereinigen, geschaut, wer kann jetzt definitiv, wer nicht. Da haben wir aber auch sehr einen guten Stamm gehabt, also da hat oft mal auch nicht so viel Arbeit gegeben. Dann habe ich mich um den Landwirtschaftsbetrieb gekümmert.
Mittwochabend, hast du mir im Vorgespräch gesagt, gab es dann nochmal ein Treff des harten Kerns, die wirklich nochmal so Detailfragen in Sachen Deko oder sowas geklärt
viel,
haben.
Viel Sachen, also es ist eigentlich zwei Teile gewesen. Wir haben das dort mal, da ist auch noch eine andere Zeit gewesen, da haben wir noch kein Kind gehabt, da haben wir am Mittwochabend uns getroffen in der WUBA. Das ist eigentlich zum einen so ein bisschen strategische gewesen, das Inhaltliche, wo wollen wir her, was könnten wir für Themen machen bei der Veranstaltung, auch für ein anderes Mal, wenn wir etwas umbauen und so weiter. Und das andere Teil ist dann eigentlich wirklich so das Handwerkliche gewesen. Ist irgendetwas kaputt, was wir noch reparieren müssen? Ist irgendetwas, was wir noch umdekorieren müssen? Ist irgendetwas, was wir noch vorbereiten speziell? So. Und das ist aber eigentlich auch immer eine schöne Zeit gewesen, weil wir dann dort eigentlich, wenn wir fertig sind, auch immer noch ein Stündchen dekoriert sind und eigentlich auch mal selber für uns eigentlich das Ambiente genossen haben von der WUBA, wo ja sonst dann, wenn wir drinnen gewesen sind, dann ist es immer, also dann sind wir am Arbeiten gewesen. Und das ist eigentlich immer sehr schön gewesen. Dann sind wir hinten auf der Lounge oben gewesen und haben ein bisschen sinniert, was wir noch machen könnten und haben natürlich etwas getrunken dazu und das war eigentlich immer auch eine sehr schöne, entspannende Zeit dort.
Kleines Firmentreffen. Es ist doch super. Jetzt schreiben wir das Jahr 2018, da gab es auch nochmal eine große Veränderung. Da musstet ihr dann irgendwann der MOVAG den Platz frei machen.
Genau, dadurch, dass wir ja nur jährliche Verträge hatten, sind wir natürlich auch nie ganz sicher gewesen, dass wir die Halle behalten können. Und so ist es dann halt irgendwann auch wirklich so, dass andere Firmen mehr gezahlt hat wie wir. MOVAG ist da in einer Platznot gewesen. Die sind nachher dann, haben die unsere Veranstaltungshalle, hätten die gern beansprucht und haben halt eine andere Miete können zahlen wie wir. Und so sind die nachher dort reingekommen. Das hat für uns geheissen, dass wir eigentlich 2018 nach 12 Jahren dann das DKNL-Zentrum verloren haben.
Und dann seid ihr fremdgegangen, zumindest örtlich. Ihr seid ins Feierhaus nach Weinfelden gezügelt, aber auch nur für eine bestimmte begrenzte Zeit.
Auch dort sind wir wieder vor der Situation gestanden, um uns zu fragen, was machen wir jetzt? Und die Partyserien, die sind ja immer gewissen Wellenbewegungen unterlegen. Also die sind mal besser gelaufen, mal sind sie ein bisschen weniger gut gelaufen. Da ist natürlich dort auch wirklich eine Grösse gewesen, dass man jedes Mal 500 Besucherinnen und Besucher hat können zusammen trommeln, weil die Partys besuchen, das war relativ gross gewesen. Aber es ist hier gerade so eine Zeit gewesen, 2018, wo wir gesehen haben, es ist wieder im Anzug. Und dementsprechend haben wir eigentlich Ausschau gehalten nach etwas, was endlich gross ist. Wir haben aber dort schon gewusst, es wird schwierig mit leeren Fabrikhallen, so wie es beim ZKNL war, dass man so etwas findet und entsprechend auch umbauen. Wir sind mittlerweile dann auch beruflich anders eingebunden gewesen. Und so hat sich das Firehaus angeboten als fertige Party-Location.
Als Hotspot, den es schon gab.
Wo es schon gegeben hat, wo die Leute kennt hat, um dort unsere Veranstaltungen durchzuführen.
Aber dann kam das Jahr 2020 und dann kam Corona. Ihr seid noch gut gestartet. Aber irgendwann dann auch mit Einschränkungen und irgendwann war ja dann Schluss. 2 Jahre Pause. Wie hast du die verkraftet?
Eigentlich recht gut. Also, wir sind 2018/19 im Firehouse gewesen. Das war eine sehr schöne Zeit gewesen und eigentlich auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Und uns war am Anfang ein bisschen mulmig gewesen und wir sind nicht ganz sicher gewesen, gefällt an den Leuten. Ist das Firehouse, ist Weinfelden der richtige Ort? Wir sind immer in Kreuzlingen beheimatet gewesen. Ist das so, dass jetzt Weinfelden gut ist? Und eigentlich, entgegen von unseren Befürchtungen, hat sich das als Glücksfall herauskristallisiert, weil viele Leute zu uns gesagt haben, hey, schön, endlich haben wir mal nicht mehr so weit und müssen nach Tägerwilen fahren, weil die sind ja dort schon aus dem ganzen Kanton gekommen und Weinfelden ist relativ zentral. Nebst dem, dass wir offensichtlich auch mit der Deko oder mit der Beleuchtung, wo wir uns sehr Mühe gegeben haben im Firehouse, auch wieder einen Nerv getroffen haben, wo die Leute gesagt haben, doch, da wollen wir herangehen. 2019/20 ist die Serie dann in den zweiten Winter gegangen, ist sehr gut angelaufen. Wir haben dann dort noch unser 20-Jahr-Jubiläum gehabt und Corona ist gekommen, relativ schnell, nicht ganz überraschend, aber trotzdem relativ schnell. Also wir haben dann im März hier noch eine Veranstaltung durchziehen, schon mit Auflagen und also richtig gemütlich ist es nicht mehr gewesen und haben dann nachher müssen, ich glaube, bei der zweiten, letzten Veranstaltung abbrechen. Aber ich muss schon sagen, es hat uns natürlich nicht gleich hart getroffen wie jetzt andere, die jetzt einfach einen festen Club haben und ein Jahresprogramm haben und nichts anderes haben wie das. Also wir sind ja eigentlich dann nachher in dem Firehouse, wären wir dann vielleicht im anderen Jahr wieder in eine Winterserie reingestartet. Wir haben dort 6 Veranstaltungen gehabt, aber wir sind jetzt nicht so betroffen gewesen. Wir haben auch keinen eigenen Veranstaltungsraum mehr gehabt, wie hier beim ZKNL. Also die sind eigentlich im Nachhinein alles Sachen gewesen, die uns ein bisschen die Hände gespielt haben während dieser Zeit.
Und wie kam jetzt dann der Wechsel? Irgendwann hast du dich mit dem Reto Eppenberger zusammengeschlossen und dann hieß es Fischerhaus, wieder zurück nach Kreuzlingen. Wie ist der Wechsel da zustande gekommen?
Da ist eigentlich schon länger passiert. Also wir haben parallel zu den Winterveranstaltungen, die wir jetzt immer geschwätzt haben, schon länger, seit 2006, Sommerveranstaltungen gemacht, unsere WUBA Open Airs. Und die WUBA Open Airs, die sind unabhängig in der Location zu den Winterveranstaltungen. Die haben am Anfang sogar noch bei mir zuhause in Scherzingen stattgefunden. Und ab 2012 haben wir dann das in einer Kooperation mit dem Restaurant Fischerhaus in Kreuzlingen können machen. Da hat einen Haufen Vorteile mitgebracht. Es ist natürlich im Restaurant Fischerhaus eine Infrastruktur vorhanden. Wir haben dort eine ideale Location mit dem Pavillon, wo die Musik drin ist, dass wir dort den Schall unter Kontrolle haben. Wir haben eine wunderbare Lage, wo man weit herum suchen kann.
Und auch regengeschützt. Dadurch, dass es ausklappbare Fensterscheiben hat, wo man innen drin geschützt ist, regengeschützt und.
Also, man ist viel mehr geschützt, natürlich, wie jetzt bei uns früher noch Scherzingen. Da ist so. Aber das Ambiente ist natürlich einmalig im Restaurant Fischerhaus. Und da ist auch für viele Gäste nochmal wirklich eine Aufwertung gewesen, jetzt, wo man ein Erlebnis, wenn man an so eine Party geht.
Jetzt gibt's die Veranstaltung im Chalet als Winterveranstaltung. Das sind dann aber nicht mehr 300 bis 500 Menschen, die da Platz haben. Das ist dann ein kleiner, reduzierterer Kreis. Wie viele Leute passen da rein?
Genau, wir sind nach dem Firehaus, muss man vielleicht noch geschwind sagen, also nach dieser Corona-Zeit im Firehaus hat sich auch das Firehaus weiterentwickelt. Die haben dann eigentlich aus ihrer Party-Location, die früher noch klassisch als Party-Location genutzt worden ist, in dieser Zeit nach Corona oder schon im Übergang von Corona zu nicht mehr Corona, haben die eigentlich in dieser Location dann so ein Konzept entworfen, dass die Leute können weiter auseinandersitzen und auch in dieser Party-Location essen und haben sich dann so Themen, wie zum Beispiel Winterzimmer überlegt, wo dann eigentlich eine Erlebnislandschaft gebaut worden ist und dekoriert worden ist, wo man sagt, man isst zuerst und macht nachher Party. Also für uns, jetzt im klassischen Sinn, ist nachher die Location ein bisschen weggefallen. Wir haben uns nachher wiederum umgeschaut, was es gibt. Und das war die Zeit, wo der Reto Epperberger vom Fischerhaus in Kreuzlingen, sehr eine umtriebige Gastronomie-Persönlichkeit übrigens, neben vielen Ideen, die er gehabt hat und gebracht hat und durchgezogen hat, da muss man auch mal sagen, im Restaurant Fischerhaus halt die Idee gehabt hat, um über den Winter eine Fondue-Chalet aufzustellen. Die Idee hat er schon länger gehabt und irgendwann hat er sie dann auch im Alleingang durchgezogen und hat mich gefragt, ob wir dort wollen, als Teil von dem Konzept Winterschale mit der WUBA reinkommen an einem Abend. Und so haben wir dann das nachher gemacht. Und die Idee ist eigentlich, dass an einem Abend in der Woche, wieder am Freitag, Firmen können mieten, grössere Gesellschaften können Tisch mieten, einige mieten das ganze Schale, essen dort Raclette oder Fondue oder Tischgrill, machen ihre Firmenfeier oder ihren Geburtstag dort und im Anschluss findet nachher WUBA statt, wo öffentlich ist. Also wo nachher eigentlich wieder die Leute können Ticket kaufen im Vorverkauf oder an der Abendkasse und dazu kommen. Und wiederum haben wir nachher dort wieder ein sehr heterogenes Publikum. Also wir haben zum Teil die Leute, die in diesen Firmen sind. Wir haben aber nachher auch die WUBA-Leute und das hat bis jetzt eigentlich sehr gut funktioniert.
Der Umbau ist sehr flexibel. Man stellt ein DJ-Pult rein. Die Bar ist ja schon da. Es hat einen Ofen innen drin, schön kuschelig. Und man stellt alle Bänke raus und dann kann man Party machen.
Der ist flexibel, ein bisschen stressig ist er, weil es muss halt dann einfach wirklich alles innerhalb von einer knappen halben Stunde bewerkstelligt sein. Aber wir schaffen dort eigentlich wieder völlig ein anderes Ambiente. Also aus dem Hütte-Ambiente, wo Tisch noch stehen, wo Fondue-Gaglons draufstehen und der Tischgrill draufstehen, ist eine halbe Stunde später, sind städtisch, ist eine Tanzfläche, ist ganz ein anderes Licht, ist eigentlich dann so ein Club-Ambiente drin.
Ich glaube, ganz schön ist, was du eben gesagt hattest, es macht den Frauen Spaß, die können sicher zur WUBA gehen, müssen sich nicht unsicher fühlen. Mal so aus der Historie gesprochen, gab es denn mal irgendwann Zwischenfälle, dass du gesagt hast, da müssen wir jetzt mit dem großen Polizeikorps ausrücken und wir haben Probleme? Gab es bisher, toi toi toi, auf Holz klopfen, mal meinen Kopf nehmen hier, gab es nicht, oder?
Also nicht eine. Und da können wir wirklich einfach auch uns glücklich schätzen und Holz anlangen. Wir haben nicht einen wirklich nennenswerten Zwischenfall in dieser Richtung. Hat aber auch wieder damit zu tun, glaube ich. Es ist nicht nur Glück, sondern es ist auch, hat damit zu tun, dass wir wirklich, wie ich vorher angetönt habe, mit Hand und Herz dahinter sind und uns Mühe geben und früh genug präsent sind und da sind und schauen. Ich glaube, das spielt ganz eine richtige Rolle.
Ich glaube, deine Prävention, die beginnt am Eingang, hast du mal gesagt. Das scheint wichtig zu sein.
Die fängt schon vor dem Eingang an. Die fängt dort an, wie man Werbung macht. Die fängt dort an, wie man auf Leute zugeht. Die hat damit zu tun, was für einen Umgang das man hat mit im Parkhaus schon. Da haben wir X-Raudis, die mit ihren Autos gekommen sind, einfach gerade schon wieder vor dem Parkhaus schon wieder heimgeschickt. Da hat mit dem zu tun.
Werbung seid ihr auch immer noch aktiv auf Instagram, aber trotzdem recht defensiv, also kostenneutral. Macht ihr weiter so? Das braucht's nicht.
Da bin ich nicht sicher. Bei der Werbung weiss man nie, welchen Teil das braucht und welchen Teil das es nicht braucht. Aber, also es ist ja nicht so, dass der kostenneutral ist. Die Werbung hat schon einen gewissen Posten ist da in unserem Budget. Mhm. Der ist auch zum Teil nicht unerheblich. Vor allem in der Vergangenheit ist der relativ erheblich gewesen. Da sind die Zeiten gewesen, wo jetzt die ganzen Social Media Angebote noch nicht in dieser Menge da gestanden sind.
Also du musst da gucken, dass du viele Kanäle auch versorgst.
Also oder? Wir haben zur Spitzenzeit, haben wir also APG-Werbung zum Beispiel gemacht, grosse Plakatwerbung von Schaffhausen bis St. Gallen und Winterthur. Also da haben wir den ganzen Kanton zu, alle Bahnhöfe, wo grösser sie sind, zugepackt. Also da ist schon nicht ohne gewesen, was wir da gemacht haben. Wir haben es eigentlich immer wieder mal schubweise gemacht, dass dann wirklich wieder mal viel war. Jetzt bei Social Media ist es ein bisschen anders. Social Media, da ist wie ein hungriges, grosses Tier, dass man es eigentlich dauernd gefüttert werden. Und da sind wir jetzt nicht mehr in einer Situation, glücklicherweise, wo wir müssen. Also wenn ich sehe, was Mitbewerber, die vor allem ein jüngeres Publikum anziehen, was die für einen Aufwand betreiben, zum Social Media halt an Schuhe halten und auch füttern, also dass der Feed wirklich, dass der aktuell bleibt, der ist also nicht zu unterschätzen.
Ja, du hast ja viele Jahre WUBA im Rücken. Aber würdest du denn sagen, dass das mittlerweile ein Selbstläufer ist oder dass das immer noch Arbeit ist und du mit Social Media immer wieder aufmerksam machen musst?
Also da sicher. Man darf nicht jetzt sich zurücklehnen und sagen, das ist ein Selbstläufer und wir müssen jetzt da einfach nichts mehr machen. Das ist nicht so. Also auch, wenn ich mir Gedanken mache, wie wir können die Leute erreichen auf Social Media oder auch einfach grafisch, dass es nach etwas aussieht, da darf man nicht vernachlässigen. Aber würde auch nicht mehr passen. Unser Publikum ist ein Stück weit mit uns weiter mitgewachsen. Also unser Publikum ist ja mittlerweile nicht mehr 24 plus. Wir haben sogar gegen ab ein bisschen aufgetan. Wir haben auf 21 gemacht. Also auch 21-Jährige sind herzlich willkommen bei uns, die können gerne kommen. Aber der Grundschnitt, der denke ich, ist von 30 bis 45. So, das sind die Leute, die zu uns kommen. Ich würde jetzt mal sagen, die nutzen jetzt wahrscheinlich Social Media auch ein bisschen anders, wie jetzt das die ganze junge Generation macht.
Vielleicht hören sie diesen Podcast und fühlen sich angesprochen. Das wäre ja vielleicht schön.
Wer weiß.
Wer weiß. Ja, Fischerhaus, das ist jetzt seit einigen Jahren dein Thema, aber mit Blick auf die Bewegungen, die sich im Fischerhaus jetzt gerade vollziehen, ist es vielleicht auch keine sichere Bank, zukünftig dort Veranstaltungen zu machen. Da muss irgendwann saniert werden oder wie es rauskommt, weiß man ja noch nicht. Aber hast du denn schon einen Plan B, wo es dich dann für eine gewisse Übergangszeit hinziehen mag?
Eigentlich haben wir nie einen Plan B gehabt. Eigentlich haben wir immer sehr spontan, wenn es denn so weit war, haben wir müssen schauen, was passiert. Also was sicher ist, ist, dass ich Lust habe, um etwas zu machen, nach wie vor, weil wir einfach sehen, dass eine Nachfrage da ist, dass die Leute sich wohlfühlen, dass die Leute Freude haben, wenn wir etwas machen, auch in genau dieser Art. Was wir jetzt konkret machen, wenn es im Fischerhaus mal nicht mehr möglich ist, weiss ich nicht. Wobei ich eben davon ausgehe, dass es länger noch wird im Fischerhaus möglich sein. Also so, wenn ich jetzt die Lage einschätze, werden wir dort noch dürfen, weiter zu Gast sein und weitermachen.
Dafür drücke ich dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Abschließendes Thema. Eigentlich bist du ein nicht nur Kulturveranstalter, sondern auch ein Kulturvermittler. Ich glaube, die Karte, die musst du in Zukunft viel, viel größer spielen.
Ich habe die Karten nie so gespielt. Die haben immer andere gespielt. Und da sollen andere entscheiden, was wir sind oder was wir nicht sind. Wir haben jetzt auch nicht irgendwo uns darauf ausgelegt, dass wir irgendwo abhängig gewesen wären von Kulturgeldern zum Beispiel. Da ist auch etwas, was ich nie haben wollte. Und dank dem, dass viele Leute zu uns gekommen sind und Eintritt gezahlt haben und Getränke gekauft haben, auch nicht haben müssen. Und von dem her ist es mir eigentlich auch ganz wohl, dass wir das so machen können, ohne dass wir jetzt irgendwo müssen, abhängig sein von Beiträgen. Ist ein bisschen ähnlich wie vielleicht beim Bier. Also mir ist immer recht wohl gewesen, wenn ich da unabhängig geblieben bin. Was ich aber jetzt einfach persönlich da dazu kann sagen kann, ist schon so, was ich dann einmal nicht so gern gehört habe, ist, wenn es heisst, ja, das ist Kommerz, was ihr macht. Weil ich würde sagen, was wir machen, ist populär. Da trifft es besser. Wir haben immer uns überlegt, wie erreichen wir möglichst ein grosses, von dem heterogenen Publikum, wie erreichen wir da möglichst einen grossen Teil, dass die da, was wir machen, gleich gut finden. Das war eigentlich die Idee gewesen, oder? Dass man eigentlich gesagt, so der grösste gemeinsame Nenner, da müssen wir irgendwo herausfiltern können, was haben die Leute gern. Im Unterschied zu einem Kommerz, da ist dann einfach, soll jeder kommen, soll jeder konsumieren und nachher soll er wieder gehen. Das war eigentlich nie unsere Philosophie gewesen. Wir haben eigentlich immer wirklich versucht, das Beste zu machen und das Schönste zu machen, so dass es verträglich ist für unser Publikum, dass denen das gefällt. Das macht ein Kommerzladen nicht. Der tut einfach das möglichst schauen, wie er den Profit kann steigern kann. Das haben wir nie gemacht, sondern wir haben eigentlich Wert darauf gelegt, dass die Sache, die Wuba, so nach einem Muster läuft, wie wir das sehen und wie wir auch hoffen, dass das Publikum gern sieht und dass das gern so ankommt. Das war eigentlich unsere Idee gewesen. Ob da jetzt Kultur ist oder ob es nicht Kultur ist, ist für mich eigentlich sekundär. Ich lasse da andere entscheiden, was da sagen.
Frage ich andersrum. Hast du noch Feuer? Hast du Leidenschaft? Möchtest du das gerne noch viele Jahre weitermachen?
Immer. Ich bin wirklich begeistert von dem. Ich mache das auch gerne. Ich sehe da jetzt auch, wenn es manchmal mühsam ist und wenn es manchmal langwierig ist und wenn es manchmal streng ist, jetzt nicht als Arbeit, als solches, dass ich mir jetzt auf die Uhr schaue und denke, oh, ich wäre froh, wenn es dann schon bald durch wäre. Nie. Ich freue mich wirklich darüber, dass ich das machen darf und dass da immer noch so einen Anklang findet bei den Leuten und dass da auch ein Echo zurückkommt. Und wenn da irgendwie geht, werden wir da noch lang machen.
Fantastisches Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin bei der WUBA in Kreuzlingen. Ich bedanke mich für das Gespräch, Martin Fusi Ruttishauser. Schön, dass du da warst. Bedanke mich auch fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wir hören uns bald wieder hier aus der Galerie Laatzer bei ihrem Bodensee-podcast.ch. Vielen Dank.
Super.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See. Spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.